Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Die besten sieben, die besten Liste des Deutschlandfunk im Monat August, ausgewählt von der 30-köpfigen Jury aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, das präsentieren wir Ihnen heute. Stefanie Jentgens am Institut für Schulpädagogik und Grundschuldidaktik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und natürlich ist sie unsere Jurorin. Und wie jeden ersten Samstag im Monat Ute Wegmann. Ein Drache in Not, ein Nilpferd mit Sehnsucht, ein außergewöhnlicher Schneelöwe. Lindwürmer, Feuerwanzen und jede Menge Läuse. Reichlich viele Tiere erleben reichlich viele aufregende Abenteuer. Aber auch zwei Jugendliche haben wir im Gepäck, die nicht von dieser Welt sind oder vielleicht doch. Unsere Augustbücher mit viel Bild und viel Tier und mit Regen, Stefanie Jentgens. Regentage sind im Sommer manchmal willkommen. Dann kann man einfach rumlümmeln und lesen. So macht es Toni. Aber dann klopft es und Fred steht vor der Tür. Fred ist groß, lang, kaffeesüchtig und ein echter Freund. Drachenregentage heißt das Bilderbuch der österreichischen Künstlerin Juli Völk, die zuletzt mit der Neubebilderung der Grimmschen Märchen aufgefallen ist und deren Bücher eigentlich fast immer auf den besten sieben landen. Jetzt ein Kind, ein Drache als Freund, ein Problem. Der Drache muss nämlich auf Toilette und die ist zu eng für ein solches Tier. Stefanie Jentgens, welche Geschichte erzählt Juli Völk?
Ja, im Grunde genommen ist es eine ganz kleine Geschichte, nämlich die Geschichte eines Besuchs, wie Sie schon gesagt haben. Dann ja, überfällt den Drachen ein dringendes Bedürfnis. Und sie gehen gemeinsam auf die Suche nach einer Lösung. Aber der Drache ist da sehr wählerisch. Drache Fred passt nicht in die Toilette, aber er will auch nicht in der Öffentlichkeit wie die Hunde sich erleichtern. Und so müssen sie dann in das Drachenland ziehen. Also er steigt dann in die Lüfte hoch mit dem kleinen Mädchen und ihrem Hund auf dem Rücken. Und sie fliegen in das Drachenland und dort gibt es ganz zauberhafte Tempel, die mitten in einem See liegen. Da kommt dann die Lösung des Problems. Spannend fand ich zu beobachten, wie auf den Bildern eben auf der einen Seite in der Stadt der Menschen die Menschen alle diesen fliegenden Drachen bestaunen und so kleine Nebengeschichten auch sich ergeben. Also stehen zum Beispiel drei Personen unter einem Regenschirm zusammen. Und gleichzeitig in der Seelandschaft der Drachen, da bestaunen auch dann die Drachen eben das Mädchen mit dem Hund. So habe ich jedenfalls die Bilder gelesen. Aber Juli Völk lässt da auch für viele Sichtweisen vieles offen.
Für die, die Juli Völk jetzt noch nicht kennen, wie können wir ihren Illustrationsstil so ein bisschen beschreiben?
Ja, sie zeichnet zarte Buntstiftzeichnungen, manchmal auch mit Bleistift oder Tusche, hat aquarellierte Hintergründe. Eigentlich ist so sehr typisch für Juli Völk, dass sie immer die Grenze zwischen Fantasie und Realität sehr fließend behandelt. Vielleicht kennen manche auch schon die Geschichte Guten Morgen, kleine Straßenbahn. Das ist ein textloses Bilderbuch, das auch den österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis erhalten hat.
Und typisch ist auch für Sie, was Sie benannt haben, diese kleinen Nebengeschichten. Es sind ja keine Wimmelbilder, das wäre ja viel zu viel gesagt, aber es passiert doch eine ganze Menge immer.
Genau.
Und viele kleine Geschichten parallel. Auch in Drachenregentage haben wir das von Juli Völk, Gerstenberg Verlag, 32 Seiten, ab 4 Jahren. Vom Drachen zum Nilpferd. Dieses Nilpferd hat keine Freunde. Es lebt im Zoo hinter Gitterstäben und wünscht sich so sehr, Teil einer Herde zu sein. Es beschließt, auszubrechen und den Nil zu suchen. Tagelang, nächtelang unterwegs trifft es viele andere Tiere und erreicht schließlich den Strom. Geschrieben hat die Bilderbuchgeschichte die bekannte Kinderbuchautorin Jutta Richter. Die Bilder schuf Petra Rappo, geboren 1969 in Basel, wurden ihre Bilder bereits auf der Biennale der Illustration in Bratislava und auch schon in Bologna ausgestellt. Jetzt hier Nil, Nil, ich komme. Was ist denn das Besondere an diesem Bilderbuch über Sehnsucht?
Also für mich ist das Besondere, dass sich hier zwei Poetinnen getroffen haben. Einmal eine Poetin des Bildes und zum anderen eine Poetin der Sprache. Also der Text von Jutta Richter, der changiert immer zwischen Epik und Lyrik. Also sie erzählt uns diese Geschichte des Nilpferdes. Sie verwandelt aber die Erzählung in ein klingendes Sprachkunstwerk, das von Heimweh, von Sehnsucht, von Wut und Kraft so richtig durchdrungen ist. Eine kleine Stelle möchte ich mal zitieren. Da heißt es, Heimweh war das. Heimweh nach Himmel und Sonne, Heimweh nach Herde und Erde, Heimweh nach einem großen, breiten Fluss. Ja, und die Sehnsucht nach dem Nil ist halt das, was dieses Nilpferd dort aus dem Zoo, aus der Gefangenschaft hinaustreibt und dann eben auf eine weite Reise nach Afrika ja führt. Bei den Bildern, auch die sind sehr poetisch gelungen, sind sehr reduziert. Im Zentrum steht immer das Nilpferd. Und also wenn man Nilpferd in der Realität mal gesehen hat, die haben ja relativ wenig mimischen Ausdruck. Aber das Nilpferd von Petra Rappo, das ist wirklich extrem ausdrucksstark. Es ist auch auf der einen Seite eine ganz naturalistische Darstellung und auf der anderen Seite verleiht sie ihm aber auch ganz, ganz viel über die Gestik und Mimik Ausdruck. Dann hat sie immer so getupfte, recht reduzierte Hintergründe, die eigentlich eher eine Atmosphäre darstellen als wirklich, also auf dem Titelbild sieht man schon eine Landschaft, aber ganz oft ist es eher was Atmosphärisches. Mit diesen sehr reduzierten Bildern führt sie uns so nach und nach eben durch diese Entwicklungsgeschichte des Nilpferds, das sich aus seiner Gefangenschaft befreit.
Also es geht auch durchaus um Freiheit und Durchsetzungsfähigkeit.
Definitiv. Und auch eben, ja, sich aus einer unglücklichen Situation zu befreien und dann eben auch diese Durchhaltekraft zu haben, eine weite Strecke Weg hinter sich zu legen, um dann schließlich eben auch seine wahre Persönlichkeit eben auch zu finden.
Nil, Nil, ich komme von Jutta Richter und Petra Rappo, Hansa Verlag, 40 Seiten ab 4. Wir bleiben im Tierreich und wir bleiben beim Bilderbuch. Schneelöwe heißt die Geschichte des österreichischen Kinderbuchautors Heinz Janisch, die er mit Michael Rohr in Szene gesetzt hat. Michael Rohr, bekannt dafür, dass er immer wieder Neues illustratorisch ausprobiert, ist im Übrigen der erste Christine Nöstlinger Preisträger. Also Autor und Illustrator, hier ein Dreamteam. Eine Geschichte von einem Jungen, der sich mit einem Schneelöwen identifiziert und auch andere Menschen in seinem Umfeld als Tiere wahrnimmt. Oder zumindest mit Tieren vergleicht. Was ist denn das für eine Geschichte um diesen Schneelöwen und um diesen Jungen vor allen Dingen?
Ja, ob sich eine Geschichte hier wirklich ergibt, halte ich für fraglich. Aber es steckt eigentlich eher eine Frage dahinter, nämlich welches Tier steckt wohl in dir? Heinz Janisch hat eben nahegelegt, dass zwischen Menschen und Tieren es eine enge Verbindung gibt und dass quasi ja so etwas wie die Seele oder die innere Stärke des Menschen, seine innere Befindlichkeit sich über ein Tier ausdrücken lässt. Es wird ja aus der Perspektive eines Kindes erzählt, das sich mit einem weißen Schneelöwen identifiziert. Und manchmal könnte man das auch sehen, man kann es nicht auf Anhieb vielleicht sehen, aber manchmal, wenn er sich ganz besonders geschmeidig bewegt oder eben auch lautlos durch sein Umfeld bewegt, dann könnte man das wahrnehmen, dass er tatsächlich eben ein Schneelöwe sei. Für mich steckt die ganz große Stärke dieses Buchs eigentlich in der Umsetzung, wie Michael Rohr mit seinen Bildern auf diesen Text reagiert hat.
Michael Rohr hält das ganze Buch komplett in Blau und das Buch ist ja auch sehr schön gestaltet. Es gibt sogar im Innenteil dann eine Klappseite, wo man nochmal die Verbindung zwischen Mensch und Tier entdecken kann. Das Buch Schneelöwe von Heinz Janisch und Michael Rohr, Tyrolia Verlag, 32 Seiten, auch das ab 4. Und weiter geht's mit Tieren. Mit sehr, sehr kleinen unter anderem in der Geschichte vom Dreck. Es geht aber auch um Tiere, die ausgerottet wurden, weil man ihre Fette oder ihre Haut für kosmetische Cremes benutzte. Die Tiere, die ich meine, die sich eingenistet haben, weil man sich die Haare nicht gewaschen hat, die steckten unter turmhohen Perücken der Frauen zur Zeit des Sonnenkönigs. Also anstatt sich zu waschen, kratzten sie sich die Läuse mit einem Stöckchen vom Kopf. Aber erstmal alles auf Anfang, denn das hier, was wir hier vor uns liegen haben, ist die ganze Geschichte von Schmutz, Krankheit und Hygiene, die uns Monika Utnik-Strugala erzählt und die der polnische Illustrator Piotr Socza in diesem großformatigen Bilderbuch umgesetzt hat. Die Autorin ist 1981 geboren, hat an der Universität von Warschau Polnisch und Italienisch studiert und arbeitet als Journalistin und Redakteurin. Und Piotr Socza studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Warschau. Er ist ein beliebter Cartoonist und wurde bei uns mit seinem Buch Bienen bekannt. Eine tolle Geschichte hier, eine interessante Geschichte, wie sich die Menschen in den verschiedenen Kulturen und Jahrhunderten mit Hygiene auseinandergesetzt haben. Wie ist das Buch aufgebaut, Stefanie Jentges?
Ja, eigentlich würde ich gerne bei der Widmung erstmal anfangen. Da heißt es, dieses Buch sei den Männern und Frauen gewidmet, die als Ingenieure, Konstrukteure und Erbauer von Wasser- und Abwassernetzen unser Leben durch ihre Arbeit so viel einfacher und angenehmer machen. Und eigentlich sehe ich das auch im Zentrum dieses Buchs. Es geht nämlich eigentlich gar nicht so sehr um den Dreck, sondern eher um das Hygieneverhalten der Menschen. Und das wird eben historisch hergeleitet. Also wir erfahren am Anfang eben, wie man das im alten Ägypten gehandhabt hat, dann wie es bei den Römern war. Und wir werden so nach und nach eben durch die Geschichte geführt. Zunächst einmal ein chronologischer Aufbau. Dann werden aber eben auch gleichzeitig ganz viele Erfindungen vorgestellt. Mich hat unglaublich beeindruckt diese Dusche, die mit Pedalen betrieben wurde, zum Beispiel. Also da musste derjenige, der in der Dusche stand, hat gleichzeitig eben die Dusche dann mit Pedalen angetrieben. Natürlich, indirekt geht es auch immer wieder um den Dreck, weil natürlich das Hygieneverhalten sich darauf gerichtet hat. Dann fand ich noch sehr interessant auch die Informationen, wie es in den Städten gerade des 17. und 18. Jahrhunderts gestunken haben muss. Wohingegen ja die Römer schon ganz tolle Abwassersysteme, was man hier in Köln ja wunderbar auch noch heute sich anschauen kann, ganz große Baderäume, also wo
sogar mit Fußbodenheizung.
Genau, mit Fußbodenheizung, das wird auch hier erklärt und auch gesagt, wie die das gemacht haben. Also es ist ein total amüsantes Sachbuch über die Geschichte des Hygieneverhaltens der Menschen, gleichzeitig aber eben auch hochinformativ.
Wie ist es denn illustriert? Wir kennen ja Piotr Socha, wie gesagt, von dem Bienenbuch. Es gibt auch ein Bäumebuch. Aber das hat ja jetzt hier doch viele Menschen und viele unterschiedliche Kulturen.
Ja, es ist wieder sehr bunt illustriert, so wie man das eben auch bei Piotr Socha schon in den anderen Büchern beobachten konnte. Die Cover-Illustration, ganz kurz, da sieht man Napoleon in der Badewanne sitzen und er hat so kleine gelbe Gummitiere um sich herum schwimmen. Auf einem Stuhl liegt eben sein typischer Hut mit der französischen Trikolore, also man erkennt sofort, um wen es geht. Und obwohl das Buch vom Dreck heißt, sieht man eigentlich eher das, was der Mensch versucht, mit dem Dreck zu machen.
Während ich mich jetzt gerade an die Stelle erinnere, wo es um den Sonnenkönig ging, der in seinem Schloss in Versailles mit 10.000 Menschen lebte, ohne Toiletten. Ja. Und da muss ich jetzt natürlich an Sie denken, als Sie gesagt haben, wie es wohl da gerochen haben mag. Aber eben die Ägypter, Sie haben es auch genannt, legten schon viel Wert auf Sauberkeit, auch auf Zahnpflege, hatten duftende Öle.
Genau.
Und während in anderen Kulturen das Waschen komplett verpönt war, auch eine Weile, und man da ja nur das Hemd wechselte. Also das Buch vom Dreck erzählt uns ganz, ganz viel über das Leben der Menschen zu anderen Zeiten und in anderen Kulturen. Der Untertitel lautet »Eine nicht ganz so feine Geschichte von Schmutz, Krankheit und Hygiene« von Monika Utnik-Strugalla und Piotr Socha, aus dem Polnischen von Dorothea Traupe, Gerstenberg Verlag, 196 Seiten ab 5. Was sind eigentlich Lindwürmer? Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es nicht mehr wirklich richtig gewusst. Ich habe nicht mehr gewusst, dass es die germanische Bezeichnung für Drachen oder schlangenähnliche Wesen ist. Also ich habe es nachgeguckt. Wir gehen jetzt in das Land der Lindwürmer zusammen mit zwei Brüdern, Waisenkindern, die bei ihrer Tante kein gutes Leben haben. Frieda Nilsson hat sich die Geschichte ausgedacht und wie so oft zuerst eigentlich mal die Erwachsenen, also die Eltern, ausgeschaltet. Die stören ja meistens bei einem echten Abenteuer. Das weiß die renommierte schwedische Kinderbuchautorin, die übrigens zuletzt Gast im Büchermarkt war bei uns. Jetzt also Sam und Mo im Land der Lindwürmer. Was ist denn diesmal die Geschichte von Frieda Nilsson?
Ja, Nilssons Erzählung beginnt in einem sehr düsteren London. Ich habe direkt an Oliver Twist von Charles Dickens gedacht. Die beiden Brüder Sam und Mo sind Waisenkinder, wie das ja auch bei Dickens am Anfang ist. Sie leben bei ihrer Tante Tyra und müssen für diese Tag und Nacht Silber polieren. Und eines Tages schlägt Tyra den jüngeren der beiden Brüder, nämlich Mo, so dass dieser beschließt, fortzulaufen. Und so machen sie sich auf eine Reise. Der jüngere Bruder Mo folgt der Einladung einer sprechenden Ratte. Sie zwängen sich durch einen dunklen Tunnel und landen schließlich im Schloss eines Lindwurms. Dieser Lindwurm hat sich immer nach einem Kind gesehnt und die Ratte hat eben die Kinder jetzt ihm zugeführt. Sam und Mo haben jetzt eine ganz wunderbare Zeit. Sie bekommen genug zu essen. Sie haben Zeit zum Spielen, was sie vorher nie hatten. Sie werden von verwandelten Tieren umsorgt und gehegt. Diese verwandelten Tiere, die können sprechen und benehmen sich wie Menschen. Irgendwann entdeckt dann Sam die Wahrheit, dass der Lindwurm nur auf die langen Juninächte wartet, um sich mit Moosblut zu stärken. Denn nur so kann der Lindwurm ein eigenes Ei legen. Ein Wettlauf mit der Zeit und ein sehr aufregender Kampf beginnt. Ich habe diese Geschichte krank in der Hängematte liegend gelesen und ich bin in einen unglaublichen Leseflow geraten. Also es hat mich sehr gefangen genommen, diese Geschichte. Und ich finde, dass sie spannend und wunderbar erzählt ist und gleichzeitig aber auch eine ganze Reihe von ethischen Fragen anreißt. Im Kern geht es in der Erzählung darum, ob der Wert des Lebens eines Wesens höher gestellt werden darf als der eines anderen Wesens. Oder es geht auch darum, was passiert eigentlich bei der Domestizierung von Tieren? Wie verändern sich Geschwisterbeziehungen auch mit der Zeit? Wie viel Tier steckt vielleicht auch in uns Menschen? Also das fand ich, waren sehr spannende Fragen, die auch durch diese hochgradig fesselnde Geschichte noch aufgeworfen wurden.
Sie haben es jetzt ganz am Anfang schon erwähnt, es ist sehr düster, es fängt sehr düster an, es ist typisch Frieda Nilsson, wie sie uns so reinzieht in eine Geschichte, aber dann haben sie gesagt, dann hatten die ein ganz gutes Leben und das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so empfunden, denn eigentlich war Mo direkt von Anfang an der Liebling und Sam war außen vor und Sam ist ja unsere Erzählerfigur und ich finde eigentlich, dass es sehr düster weitergeht und sehr, sehr düster bleibt und dass es in so vielen Beziehungen auch um Mutterschaft geht, ja, in diesem Buch. Und da habe ich mich natürlich schon gefragt, ist das eventuell eine Überforderung für Neunjährige? Denn das Buch ist ab 9 angekündigt.
Ja, ob das jetzt Neunjährige schon lesen, weiß ich nicht. Aber Sie haben völlig recht, dass die Perspektive von Sam, in die wir ja hineinschlüpfen als Lesende, dass die nicht so ganz glücklich ist. Also es scheint zunächst einmal, scheinen sich ja alle Probleme gelöst zu haben mit der Umsiedlung in das Land der Lindwürmer. Aber in Wirklichkeit ist es für Sam durchaus problematisch, dort anzukommen. Ich halte es für eine sehr spannende Erzählung und ich glaube, dass diese spannende Erzählung durchaus Kinder fesseln wird. Ich denke, es kommt sehr auf das Kind an, das dann als Lesender diesem Buch begegnet.
Spannend ist es natürlich allemal, weil Frieda Nilsson weiß, wie man spannend schreibt, aber man muss auch ein bisschen warnen, es ist schon sehr, sehr düster. In unserer Sendung am 11. Juni hat Frieda Nilsson erzählt, dass sie die Temperamente der beiden Jungen ein wenig ihren eigenen Kindern nachempfunden hat und sie so auf eine Art wie bei einem Tagebuch für sich selber konserviert hat. Sam und Mo im Land der Lindwürmer. Von Frieda Nilsson, aus dem Schwedischen von Friederike Buchinger, Gerstenberg Verlag, 398 Seiten. Da muss man natürlich auch schon durchhalten. Ab 9. Weiter geht's mit einem Tier, dem ich noch nie begegnet bin. Rot-schwarz ist es und es frisst am liebsten meine Lieblingsblumen, nämlich Malven. Es ist die Feuerwanze. Die Hauptfigur, nicht der Erzähler unserer nächsten Geschichte, kennt sich mit allen Tieren gut aus. Mischa, der beste Freund von Nitz, unserem Erzähler. Mischa, der Junge, der gern weiße Hemden trägt und ein Wahrheitsfanatiker ist. Es muss schon etwas Außergewöhnliches passiert sein, dass er plötzlich die Unwahrheit erzählt. Nitz fällt aus allen Wolken, als er erfährt, wie sein Freund lebt. Feuerwanzen lügen nicht. Stefanie Höfler hat einen neuen Kinderroman geschrieben und sich mit Armut beschäftigt. So geht's dann auch Nitz' Freund. Das Dramatische ist, dass Nitz vorher gar nicht bemerkt hat, was um ihn rum los ist. Wie hat Stefanie Höfler diese Geschichte erzählt?
Die Geschichte wird aus der Perspektive von Nitz erzählt. Der Nitz ist der Ich-Erzähler. Und Nitz ist ein sehr ungewöhnlicher Ich-Erzähler. Die Geschichte fängt nämlich gleich mit ganz, ganz vielen Sprachspielereien an. Er beschreibt auch sich selbst relativ am Anfang des Romans und sagt, ich bin unangemessen versessen darauf, Wörter zu benutzen, die mit denselben Buchstaben beginnen, so wie in hibbeliger Hintern. Ja, Nitz beschreibt zunächst einmal sich selbst und dann eben auch seine Beziehungen zu Mischa. Nitz klopft nicht nur Sprüche, er ist insgesamt auch ein Unruhegeist. Und der Einzige, der ihn dazu bremsen weiß, das ist Mischa. Also zwischen den beiden besteht eine ganz innige Beziehung, unglaublich großes Vertrauen. Und dieses Vertrauen wird dann eben durchbrochen. Also wir folgen erst einmal eben auch dem ahnungslosen Nitz. Dass Mischa in Armut lebt, das ergibt sich ja erst ganz langsam wie ein Rätsel eben auch im Laufe der Erzählung aus der Perspektive von Nitz.
Dieser Kinderroman über Armut hier von Stefanie Höfler ist ja ganz anders, als wir es zum Beispiel bei Will Mehling kennen, der aus einer Innensicht heraus geschrieben hat. Hier mit dieser Figur des jungen Nitz wird ja unser Blick nochmal ganz anders gelenkt auf die Situation. Ist das nicht auch ein bisschen gefährlich, dass man dann doch in so Klischees verfällt? Der Vater, der dann doch kriminell wird, weil das Geld nicht da ist. Es ist ja eine Gratwanderung auch.
Ja, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass es Stefanie Höfler ganz gut gelingt, niemals diffamierend über ihre Figuren zu schreiben. Auch der Vater, der eben ein unzuverlässiger Vater als Elternteil ist, aber dieser Vater, der ja präsent ist für seine Kinder, der wird doch sehr differenziert dargestellt. Das ist auch jemand, den man durchaus spannend und interessant und anziehend finden kann. Also es gelingt ihr, da die Waage zu halten zwischen dem, was vielleicht klischeehaft wäre, und aber eben auch einer differenzierten Darstellung eines spannenden Charakters.
Es gelingt ihr auf jeden Fall, unseren Blick auf dieses Thema zu lenken, ein Thema, dem wir in Zukunft mehr denn je begegnen werden. Allein in Deutschland, so eine aktuelle Studie zeigt, dass fast 16% der Menschen unter oder an der Armutsgrenze leben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kinder es sind, aber viele von ihnen sind Kinder. Und viele von ihnen schämen sich, wie auch Mischa, wenn sie bei der Tafel einkaufen gehen oder sich eben keine neuen Turnschuhe leisten können. Von daher ein wichtiges Buch, Feuerwanzen lügen nicht, von Stefanie Höfler, Verlag Belz und Gelberg, 234 Seiten, ab 11. Unser siebter Titel, ein Jugendroman des bekannten Hamburger Autors Nils Mohl, der gerade für seine tagebuchartigen Jugendtexte mit dem Titel An die, die wir nicht werden wollen, den Josef-Guggenmos-Preis erhalten hat. Hier haben wir einen Roman, zwei Jugendliche, die das gleiche Buch lesen, zwei Jugendliche, die sich zufällig begegnen, sich gut finden und später feststellen, dass sie das gleiche Problem haben. Sie können sich nicht ausweisen. Ponga wurde von einer Frau gefunden, die ihn bei sich aufgenommen hat, ihn gepflegt hat, aber es fehlt ihm jede Erinnerung an sein Leben davor. Jetzt arbeitet er in einer Werkstatt und repariert mit viel Geschick unter anderem Flipperautomaten. Aber wer ist das Mädchen? Genannt Henny. Sie hat eine defekte Steuerung von irgendwas, was sie mit sich rumschleppt und nach Amrum will, um das dort wieder repariert einzusetzen. Viele Rätsel, Stefanie Jenkins, viele Geheimnisse, viele Spuren. Worum geht es im Kern in Henny und Ponga von Nils Mohl?
Tja, ich würde sagen, um eine Liebesgeschichte. Es ist eine Liebesgeschichte, die nicht unbedingt ganz glücklich endet, aber sehr einfühlsam wird so diese Annäherung von einem Jungen, der eher zurückgezogen ist, ein bisschen schüchtern wirkt und sich dann nach und nach eben da öffnet und diesem Mädchen halt folgt und ihm auch seine Hilfe dann eben auch zur Verfügung stellen möchte. Es kommt gar nicht dazu, dass er tatsächlich ihr dann helfen kann. Man mag gar nicht so viel weiter verraten, weil sonst würde man zu viel eigentlich schon von dem Buch preisgeben. Und ich will nur so viel sagen, es geht auch um extraterrestrische Lebensformen. Ich fand die Gestaltung des Romans sehr ungewöhnlich. Also wir haben da 202 Kurzkapitel, die zwischen einem Satz und wenigen Seiten lang sind. Also es ist relativ wenig an Lesematerial. Wenn man die anderen Romane von Nils Mohl kennt, wie die Stadtrand-Trilogie, dann ist man erstaunt. Es liest sich auch ganz anders, ist also eben auch nicht mehr perspektivisch erzählt. Aber es lässt einen auch ein bisschen ratlos zurück.
Also es hat ja auch einen offenen Schluss.
Genau, die Frage, die Sie gestellt haben, worum geht's im Kern? Also ich habe es jetzt mal als Liebesgeschichte gelesen. Aber vielleicht kann man es auch noch ganz anders lesen, das weiß ich nicht genau.
Dann lassen wir das jetzt einfach so stehen. Möge sich jeder seine eigenen Gedanken machen, ob die beiden wirklich nicht von dieser Welt sind oder ob sie doch von dieser Welt sind und nur in dieser Zeit der Pubertät nicht von dieser Welt sind. Wir wissen es nicht.
Wer weiß.
Henny und Ponga von Nils Mohl, Mixed Vision Verlag, 320 Seiten, ab 13. Das waren die besten sieben im August. Ich danke der Jury, ich danke Stefanie Jentgens. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf unserer Deutschlandfunk-Seite und die Sendung auch in der Deutschlandfunk-Audiothek. Nächste Woche gratulieren wir zum 90. Geburtstag, nämlich dem großartigen französischen Illustrator Jean-Jacques Sempé. Wer kennt nicht seine Zeichnungen zum kleinen Nick? Die Gratulierenden sind unter anderem Axel Schäffler, Ole Königke, Sabine Wilhelm, Anke Kuhl und Philipp Wächter. Jetzt folgt hier Computer und Kommunikation. Ein schönes Augustwochenende mit viel Eis, wünscht Ute Wegmann.